Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Sie sind Deutsche, sie sind womöglich IS-Kämpfer, sie sitzen in syrischen Gefängnissen und Präsident Trump möchte, dass wir sie nach Deutschland holen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann findet:
Wichtig ist, sorgfältige Prüfung möglichst im Nahen Osten vor Gericht stellen und nach Deutschland nur, wenn das mit unseren Sicherheitsinteressen vereinbar ist.
Ja, Dietmar Bartsch von der Linksfraktion sagt:
Wenn es deutsche Staatsbürger sind, dann müssen sie hier nach Deutschland kommen, sollten hier auch vor ein Gericht gestellt werden und dann müssen dort Entscheidungen getroffen werden. Wir sind ein Recht Staat und genauso sollten wir agieren.
Wie ist da die Rechtslage und um wie viele Leute geht es da eigentlich und wie wird überprüft, ob das überhaupt Deutsche sind? Darüber sprechen wir hier im Update-Podcast. Rahel Klein aus dem Update-Team ist mit im Studio. Wir sprechen über Uber, Lyft und Moja. Bisher haben nämlich diese Fahrdienste in Deutschland kaum Chancen.
Aber es gibt einige davon, vor allem in Berlin, aber auch in immer mehr anderen deutschen Städten. Also es gibt schon ein paar, aber es könnte bald eine Gesetzesänderung geben. Da könnte es noch viel, viel mehr geben.
Und wir sprechen in diesem Podcast über das Prostitutionsgesetz und das Prostituiertenschutzgesetz. Zwei relativ neue Regelungen, die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter absichern sollen. Nur wirken sie nicht. Unter anderem, weil Prostituierte keinen Prostitutionsausweis mit sich rumtragen wollen.
Das hält die meisten auch davon ab, das zu machen, weil sie genau in dieser Ausweispflicht eine große Gefahr auch der Aufdeckung sehen.
Der Podcast des Updates vom 18. Februar 2019. Danke fürs Laden, Klicken und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Das haben wir auch nicht alle Tage, oder? Donald Trump stellt per Twitter eine Forderung an Deutschland, Frankreich und Großbritannien und Grüne und Linkspartei stimmen ihm zu. Donald Trump. Es geht um die Rücknahme ehemaliger IS-Kämpfer, die in Nordsyrien von den Kurden inhaftiert wurden. Der US-Präsident will, dass die europäischen Länder ihre Landsleute zurücknehmen, die für den sogenannten Islamischen Staat gekämpft haben sollen. Das hat bei uns in Deutschland eine Debatte darüber entbrannt, wie man mit diesen früheren IS-Kämpfern umgehen soll. Und der ein oder andere Politiker windet sich und möchte nicht so richtig darüber sprechen. Und wir sprechen drüber mit dem Deutschlandfunk Nova-Korrespondenten für Sicherheitsfragen, Markus Pindur. Guten Abend.
Guten Abend.
Warum reagiert die Bundesregierung so verhalten auf die Forderung von Donald Trump?
Ja, zunächst einmal ist natürlich niemand erpicht darauf, mögliche Terroristen und Terrorverdächtige zurückzunehmen in sein eigenes Land. Das stellt ein Sicherheitsproblem dar, in sich schon mal. Das möchte man natürlich erstmal ungern. Man muss aber irgendwie darauf reagieren und das ist auch ganz klar. Ich glaube, man ist allgemein über den Ton und die ultimative Art und Weise dieser Forderung Trumps eher empört, als dass man überrascht ist über die Tatsache, dass diese Aufnahme verlangt wird. Das ist nämlich schon seit längerem bekannt. Also vor einem Jahr schon hat der damalige Verteidigungsminister Mattis gesagt, die Europäer müssten sich darauf vorbereiten, diese ehemaligen IS-Kämpfer wieder zurückzunehmen. Und es ist auch klar, dass sich deutsche Experten damit mit dieser Frage schon befasst haben in Brüssel. Also da ist man nicht völlig überrascht drüber.
Aber wie ist das überhaupt geregelt? Also Deutschland muss ja die früheren Kämpfer rein rechtlich zurücknehmen, wenn es Deutsche sind. Aber da muss man eben auch klar darüber sein, dass es Deutsche sind.
Ja, man muss zunächst mal zweifelsfrei die Identität dieser Leute feststellen. In vielen Fällen haben die keine Pässe mehr, keine deutschen Ausweispapiere mehr. Die Identität muss festgestellt werden. Dazu muss jemand wahrscheinlich in dieses Gebiet geschickt werden. Dazu müssen Ermittler dorthin und das muss ganz genau überprüft werden, dass es sich tatsächlich um einen deutschen Staatsbürger handelt. Dann kann man das auch tun. Und dann erst, wenn man die Identität zweifelsfrei festgestellt hat, dann auch kann man erst konkrete Ermittlungen gegen eine Person aufnehmen und sich anschauen, was man gegen diese Person eigentlich in der Hand hat, sobald sie dann wieder nach Deutschland zurückkehrt.
Nicht nur Trump, sondern auch die von Kurden angeführten syrischen demokratischen Kräfte im Norden des Landes wollen ja, dass die europäischen Länder ihre Landsleute zurücknehmen. Das fordern die schon länger, hast du ja auch gesagt. Ist das nicht total verständlich, dass sie wollen, dass die ausländischen IS-Kämpfer rauskommen aus Syrien, zurück in die ursprüngliche Heimat?
Selbstverständlich. Das ist eine völlig legitime Forderung. Wir fordern ja auch von anderen Ländern, dass sie straffällig gewordene Staatsbürger zurücknehmen, wenn wir sie abschieben. Das ist eine völlig legitime Forderung und der wollen auch eigentlich alle entsprechen. Da ist man nicht begeistert drüber, aber man kommt auch aus dieser Nummer schlicht und ergreifend nicht raus. Denn sobald es deutsche Staatsbürger betrifft, dann müssen wir sie zurücknehmen. Die Frage ist dann, ob wir es schaffen, sie dann auch ganz konkret mit der deutschen Justiz in die Zange zu nehmen und zu konfrontieren und mit ihren Missetaten zu konfrontieren. Das ist genau die Frage, die im Raume steht. Und dazu bedarf es zunächst einmal eines Haftbefehls. Gerade eben gab es die Einmeldung der Süddeutschen Zeitung, die meldete, dass es 18 neue Haftbefehle gegen ehemalige IS-Kämpfer ausgestellt worden seien. Das ist natürlich die Grundbedingung dafür, dass, wenn sie zurückkommen, man sie sofort in Gewahrsam der Justiz nehmen kann.
Sprechen wir mal über Zahlen. Seit 2013 sind 1050 Personen aus Deutschland Richtung syrisches Kriegsgebiet ausgereist. Rund ein Drittel soll bereits nach Deutschland zurückgekehrt sein. Laut NDR und SWR befinden sich mindestens 60 deutsche IS-Anhänger in diesen Gefängnissen in Nordsyrien. Bleiben immer noch, wenn wir nachrechnen, so um die 600 Menschen übrig. Was ist mit denen? Sind die tot, untergetaucht?
Also man geht davon aus, dass mindestens 200 von diesen 1050 Menschen getötet wurden in den Kämpfen. Das weiß man allerdings nicht so genau, wie überhaupt diese Zahlen nicht zu ermitteln sind. Und dann sind natürlich noch eine Menge Menschen im Irak, IS-Kämpfer, die im Irak festgehalten werden. Und dann gehen die Zahlen auch noch etwas auseinander, weil immer die Frage ist, inwieweit rechnet man jetzt die Familien dieser IS-Kämpfer dazu? Also da gibt es eine gewisse Unschärfe, aber es dürfte sich ungefähr in diesem Bereich zwischen 200 und 400, die noch in der Region sind, handeln.
Was machen mit den IS-Kämpfern, wenn sie zurück wollen oder sogar müssen nach Deutschland? Markus Pindor, Korrespondent für Sicherheitsfragen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Monopol für Taxis forever. Das Personenbeförderungsgesetz in Deutschland könnte reformiert werden. Das hat Verkehrsminister Andreas Scheuer bekannt gegeben. Also was in London oder New York oder ganz vielen anderen großen Städten auf dieser Welt schon ganz normaler Alltag ist, ist bei uns ja noch gesetzlich verboten, nämlich Fahrdienste wie Uber. Die haben es bei uns schwer, weil sie gegen dieses Personenbeförderungsgesetz verstoßen. Wie denn genau? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Luisa Philipp.
Ja, also dieses Beförderungsgesetz, das schreibt eben unter anderem vor, dass ein Taxifahrer einen Personenbeförderungsschein haben muss. So, und wenn wir jetzt eben auf Uber schauen, da sind ja auch Privatmenschen, die mit ihrem Auto Leute von A nach B befördern und die diesen Schein und damit eben auch diese erworbenen Kompetenzen, die der Schein mit sich bringt, die haben das einfach nicht. Und in Deutschland geht Uber deshalb nicht. Was wir aber in 4 Städten haben, ist Uber X. Das sind dann Fahrer von lizenzierten Mietwagenunternehmen. Ja, und die haben dann auch diesen geforderten Schein.
Okay, also du sprichst ja jetzt von Mietwagen. Ich dachte, in Deutschland haben dann nur Taxifahrer diesen Schein.
Ja, tatsächlich haben nicht nur diese offiziellen gelben Taxis und deren Fahrer diesen Schein, sondern auch Mietwagenfahrer. Das hat jetzt aber nichts mit dem Begriff Mietwagen zu tun, den wir so kennen vom Urlaub oder so, sondern das sind dann sogenannte Chauffeurdienste, die man als Kunde mieten kann. Trotzdem gibt's aber noch ein paar Unterschiede zwischen den beiden. Zum Beispiel, Taxis müssen 24/7 zur Verfügung stehen. Es gibt einen festen Tarif und sie unterliegen der Beförderungspflicht. Sie müssen mich also immer mitnehmen.
Und was sind das jetzt für Änderungen, die der Verkehrsminister Scheuer vorschlägt?
Im Wesentlichen sind es 2 große Änderungen. Zum einen soll die Rückkehrpflicht von Mietwagen aufgehoben werden. Bisher war es eben so, wenn ein Mietwagenfahrer einen Fahrauftrag hat, dann durfte er den ausführen, musste danach aber dann wieder sofort zur Mietwagenzentrale zurück. Mhm. Er durfte also nicht auf der Straße warten und irgendwelchen potenziellen Winkkunden, die da am Straßenrand stehen und nach Taxi rufen, den durfte er nicht auflauern. Das ist bis jetzt den Taxifahrern vorbehalten worden. Und diese Pflicht, zurückfahren zu müssen, die soll jetzt aufgehoben werden.
Das heißt, in dem Fall wären Taxifahrer und Mietwagenfahrer auf einer Ebene und das wäre dann eine große Konkurrenz für die Taxifahrer.
Ja, genau genommen haben die Taxifahrer eigentlich noch einen Nachteil, denn die müssen ja immer noch an die Preise und an die Pflicht müssen sie sich halten. Die gelten ja aber für die Mietwagenfahrer nicht. Deshalb spricht der Geschäftsführer des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbandes, Thomas Grätz, auch davon, dass diese Änderung der Rückkehrpflicht für die Taxiunternehmen sogar existenzbedrohend sein könne. Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch einfach ganz klar sagen, in vielen Städten dieser Welt funktionieren Fahrdienste wie Uber sehr gut. Man braucht kein Bargeld mehr, man kann sich den Fahrer davor in der App anschauen und so weiter. Und Marion Jungblut, die ist Verkehrsexpertin von der Verbraucherzentrale Bundesland, die sagt auch, dass man jetzt nur aus Angst vor Wettbewerb den Leuten nicht die Modernisierung der Personenbeförderung vorenthalten könne. Hat, ja, also alles so seine beiden Seiten.
Okay, die Taxiunternehmen probieren natürlich auch einiges, haben eigene Apps oder man kann auch bezahlen mit Kreditkarte mittlerweile in vielen Taxis. Jetzt meinst du aber, es gibt auch noch eine zweite Änderung. Um was geht's da?
Ja, da geht es darum, dass auch die sogenannten Pooling-Modelle für Mietwagen erlaubt sein sollen. Das bedeutet, dass der Fahrer dann verschiedene Fahrgäste, die aber in die gleiche Richtung wollen, auf dem Weg einsammeln kann. Das soll vor allem für die ländlichen Gegenden, da wo Leute eh schon größere Schwierigkeiten haben, von A nach B zu kommen, hilfreich sein. Für die könnte das dann sozusagen ja so ein Bahn- und Busersatz werden. In großen Städten wiederum, da gibt es ja genug Bahnen und Busse, da können diese Änderungen aber dem normalen Linienverkehr auch sozusagen Konkurrenz machen. Das hat mir Thomas Kretz vom Taxi- und Mietwagenverband ebenfalls erklärt. Ja, also egal wie man es dreht und wendet, die neuen Gesetze bedeuten eine stärkere Konkurrenz in irgendeiner Form, was ja aber nicht unbedingt schlecht sein muss.
Dankeschön, Luisa. Und wir schauen uns gleich mal genauer an, was es da für Ideen gibt. Auf der einen Seite viele Start-ups und was es schon für Anbieter gibt, die jetzt so langsam auf den deutschen Markt drängen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will den Fahrdienstmarkt liberalisieren. Das dürfte mehr Konkurrenz für Taxis bedeuten und dazu führen, dass mehr Fahrdienstanbieter auch auf den deutschen Markt strömen. Aber was gibt es denn in Deutschland aktuell für Angebote, um günstig von A nach B zu kommen, außer Taxis und öffentlichem Nahverkehr? Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast mal geschaut, welche Start-ups und Fahrdienstanbieter da sich so tummeln in unseren Städten. Was soll man kennen? Was kennen wir schon?
Also die meisten Angebote gibt es auf jeden Fall in Berlin. Da gibt es zum Beispiel den Sharing-Dienst Alligator. Der bietet Fahrten im östlichen Teil vom Berliner S-Bahn-Ring an. Da kostet ein Kilometer 5 Cent. Und da teilen sich eben mehrere Leute ein Auto, die in die ähnliche Richtung wollen. Und auch wenn Poolfahrten, das sind ja solche Poolfahrten dann, in Deutschland eigentlich nicht erlaubt sind, wie wir eben ja schon gehört haben, sind die Fahrten hier so günstig, dass der Service eben nicht unter die gewerbliche Personenbeförderung fällt und deswegen können die das eben anbieten. Alligator fährt aber auch nur jeden Freitag von 17 Uhr abends bis 1 Uhr nachts.
Das heißt sehr günstig, aber auch nur sehr beschränkt verfügbar, nämlich an diesem einen Tag.
Da kannst du jetzt die Woche über nicht so viel mit anfangen. In Berlin gibt es seit September aber auch den Berlkönig. Das ist ein Shuttle-Service von den Berliner Verkehrsbetrieben, BVG, in Kooperation mit Daimler und dem US-Startup ViaVan. Und da fahren Shuttles auch am östlichen Berliner Ring, also auch nicht in ganz Berlin. Und auch da teilst du dir eben mit anderen Leuten, die ein ähnliches Ziel haben wie du, die Fahrt. Da gibt es überall in Berlin dann so Zu- und Ausstiegspunkte in dem Bereich, wo die fahren. Also virtuelle Haltestellen oder auch mal eine Straßenkreuzung. Da kannst du dann ein- und aussteigen. Da kostet der Kilometer 1,50 Euro und mindestens 4 Euro musst du am Ende zahlen. Und laut BVG wird das sehr gut aufgenommen. Anfang Februar hatten schon 120.000 Leute die App runtergeladen und insgesamt sind schon über 200.000 Fahrten gebucht worden.
Das waren jetzt zwei Anbieter in Berlin, Fahrdienstleister. Was gibt es sonst in anderen Städten?
Also in Leipzig, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Dresden und auch in Teilen von Berlin gibt es auch Clever Shuttle. Das haben drei Berliner gegründet und jetzt ist Clever Shuttle mehrheitlich von der Deutschen Bahn übernommen worden. Clever Shuttle basiert auch auf einem Algorithmus und der bündelt eben auch diese Routen von Fahrgästen. Da teilen sich auch wieder mehrere Fahrgäste ein Shuttle, ähnlich wie beim Berlkönig. Und die Autos von Clever Shuttle, die fahren alle mit Elektro-, Wasserstoff- oder Hybridantrieb.
Aber das ist ja jetzt auch wieder so ein Pool-Fahrdienst, Ride-Pooling-Fahrdienst. Die sind in Deutschland eigentlich nicht erlaubt, hast du gesagt. Sind die auch zu günstig?
Nee, Clever Shuttle und der Berlkönig, die haben eine Ausnahmegenehmigung von der Berliner Senatsverwaltung bekommen. Erstmal für 4 Jahre ist die gültig. Das können die in Ausnahmefällen machen, um neue Verkehrsarten zu testen. Und nach dieser Testphase müsste dann aber eine Gesetzesänderung her, die ja vielleicht auch bald kommt. In Hannover, da hat VW jetzt auch einen Dienst gestartet. Letztes Jahr Moja heißt der. Auch da teilen sich Fahrgäste einen Shuttle. Und dieser Service soll jetzt auch im April in Hamburg starten. Erstmal mit 100 Fahrzeugen und dann soll das innerhalb von einem Jahr auf 500 Kleinbusse anwachsen.
Da sind ja jetzt fast überall Autokonzerne dran beteiligt. VW, Daimler haben wir vorhin gehört. Ist das das neue Ding der großen Konzerne?
Ja, kann man schon so ein bisschen sagen. Also es gibt immer mehr Autobauer, die in solche Mobilitätsdienste investieren. Die verkaufen ja heute schon weniger Autos und erschließen sich mit diesen Diensten jetzt neue Absatzmärkte. Die kooperieren dann eben oft mit örtlichen Verkehrsbetrieben oder mit Start-ups und bieten dann diese Fahrdienste an. Da geht es eben nicht mehr darum, möglichst viele Autos zu verkaufen, sondern darum, möglichst viele Nutzerdaten zu gewinnen über die jeweilige App, mit der die Fahrdienste bedient werden. Und beim Bergkönig in Berlin, da sagt die BVG zum Beispiel, die Fahrpreise, die decken die Kosten längst nicht. Das ist ein Zuschussgeschäft. Und da kann man natürlich sagen, ja, Daimler dürfte das herzlich egal sein. Die dürften da gerne drauf zahlen, weil die eben die Daten der Nutzer sammeln wollen.
Es gibt immer mehr Alternativen zu relativ teuren Taxis hier bei uns in Deutschland. Welche Fahrdienste es in Deutschland so gibt, das hat euch unsere Reporterin Rahel Klein erzählt. Und letzten Endes ist alles gut, was am Ende dazu führt, dass die Straßen in den Städten nicht mehr so voll sind, dass auch die Menschen vielleicht nicht mehr so viele Autos kaufen. Also gerade in London.
Und sich Autos teilen.
Ja,
nicht jeder mit einem,
auch.
Sondern vielleicht 6 Leute in einem Auto.
Aber in London leben eben auch viele junge Menschen, die sich noch nie ein Auto gekauft haben und wahrscheinlich auch erstmal keins kaufen, weil sie eben große und viele Angebote haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
YouTube ist mitverantwortlich, dass mehr Leute daran glauben, dass die Erde flach ist. Hä? Wie das denn? Also es steht in einer Studie der Texas Tech University, YouTube ist verantwortlich, dass mehr Menschen daran glauben, dass die Erde flach ist. Also der Algorithmus macht, dass immer schön das nächste Video aus dem gleichen Interessensgebiet angezeigt wird und damit befeuert das Portal Verschwörungstheorien und zieht die Leute in einen wahren Sog, zum Beispiel in den, dass eben die Erde eine flache Scheibe ist. Unser Reporter Christian Schmidt wollte rausfinden, was denn eine gute Verschwörungstheorie eigentlich ausmacht und hat sich hineinbegeben in diesen YouTube-Sog.
Stell dir vor, ein Mensch, der vorher die Erde und die ganze Welt nicht kannte, wird auf die Erde gesetzt. Dieser Mensch würde natürlich davon ausgehen, dass der Ort, an dem er sich befindet, vollkommen flach ist. Dieser Mensch bist du, nur dass du von Anfang an eingetrichtert bekommst, dass die Erde eine Kugel ist.
Ich stehe ganz am Anfang eines YouTube-Marathons. Eben habe ich den ersten Schritt gemacht. 12 Minuten 30 wird mir erklärt, warum die Erde eine Scheibe ist. Dann springt YouTube Autoplay aufs nächste Video.
100 Beweise, dass die Erde keine rotierende Kugel ist. Erstens, der Luftfahrer kann selbst sehen, dass die Erde flach ist.
Nach diesem Video will mich YouTube noch weiter reinziehen. KenFM, verheimlicht, vertuscht, vergessen. Und dann bekomme ich einen bunten Strauß von Verschwörungstheorien in der Videovorschlagsleiste angezeigt. Die Vereinten Nationen zerstören unser Volk, warum die Presse lügt und dass es einen geheimen Masterplan für einen dritten Weltkrieg gibt.
Da wird man versuchen, die Araber bzw. Moslems auf die Christen bzw. den Westen loszulassen. Und das ist eine lang geplante Agenda.
In meinem YouTube-Sog werden die Verschwörungstheorien zunehmend abstruser und übrigens auch rechtsgerichteter. Warum gucken das Leute?
Wenn jetzt Menschen viele Scheitererfahrungen haben, sei es im Job, in der Bildung, in der Partnerschaft, im Finanziellen, dann sind sie zugänglicher für Verschwörungstheorien.
Sagt Sebastian Bartoschek. Er hat erforscht, was die Menschen darin suchen.
Die bringen nicht nur Angst, sondern die bringen uns auch direkt die Lösung mit, wie ich diese Angst lösen kann. Also wenn ich glaube, die Regierung vergiftet mich mit Flugzeugkondensstreifen, die ich jetzt Chemtrails nenne, dann habe ich erstmal Angst. Und dann kriege ich direkt mitgeteilt, und wenn du Essigschalen aufstellst, dann überlebst du das. Und genau das teilen Verschwörungstheorien mit Religionen. Sie machen uns Angst und erklären uns gleich, wie wir diese Angst uns nehmen können.
Interviewt hat den Psychologen der Journalist Christian Schiffer. Zusammen mit seinem Kollegen Christian Alt hat er ein Buch über die krudesten Verschwörungstheorien geschrieben und in einem Radiofeature versucht, eine eigene in die Welt zu setzen.
Mir hat ein Kamerad vor einer Woche erzählt, und ihr werdet es nicht glauben, dass wir von Rauchmeldern abgehört werden. Diese fucking Rauchmelder hören uns ab.
Die Theorie war völlig frei erfunden, aber mit einem absichtlich dilettantischen, wackeligen Video hochgeladen worden, nur für ein paar Minuten.
Wir hatten damals aber schon gemerkt, dass das abgeht wie Schnitzel. Diese Geschichte mit den Rauchmeldern wurde dann immer größer. Das hatte dann aber nichts mit uns zu tun, aber wir haben dann eben schon gesehen in vielen Blogs, dass Leute sich darüber Gedanken machen und dass diese Rauchmelderverschwörung wahr wird.
Wahrheit, wohl übrigens der meistverwendete Begriff im Verschwörungs-YouTube-Video Bullshit-Bingo.
Die Wahrheit über das Impfen. Hast du dich jemals gefragt, was wirklich in Impfstoffen enthalten ist?
Und auch wirklich wichtig, wenn man eine gute Verschwörungstheorie auf den Markt werfen will, sagt Autor Christian Schiffer, irgendwo da drin muss für ihre Anhänger immer ein wahrer Kern zu finden sein.
Sogar bei sowas wirklich Abseitigen wie der Reichsbürger-Verschwörungstheorie. Wenn wir da lange genug suchen, dann finden wir da auch da irgendwie sowas wie einen wahren Kern oder zumindest ein zugrunde liegendes Problem, nämlich, dass sich der Staat ja tatsächlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, dass es sowas wie Privatisierungen gab, dass der Staat tatsächlich so ein bisschen auftritt wie so eine Deutschland GmbH oder wie eine Firma. Also, dass es auch zum Beispiel nicht mehr Arbeitsamt heißt, sondern Arbeitsagentur und so weiter.
Tipp Nummer 2, die Geschichte drumherum muss spektakulär sein. 11. September, Lady Di, das sind gute Geschichten. Oder das hier.
Hat die Apollo-Mondlandung wirklich stattgefunden? Oder war alles nur eine sorgfältig inszenierte Täuschung?
One small step for man, one giant leap for mankind.
Bei Verschwörungstheorien gilt, je größer, desto besser. Übrigens, das mit den Rauchmeldern, dass wir alle abgehört werden, existiert immer noch im Netz. Mittlerweile vertreten vom Superstar unter den Verschwörungstheoretikern Gerhard Wischnewski.
Der hat einen sogenannten Ultraschall-Transceiver drinnen. Er kann sowohl Ultraschalltöne senden als auch empfangen. Das heißt, es ist ein Mikrofon.
So, habt ihr euch schon mal überlegt, was in eurem Internetradio drin ist? Und warum Deutschlandfunk Nova ausschließlich digital sendet und nicht auf UKW? Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass das
Deutschlandfunk Nova Update.
Prostituierte in Deutschland sollen bei ihrer Arbeit besonders geschützt werden. Deshalb gibt es bei uns zwei Gesetze. Einmal das Prostitutionsgesetz, das ermöglicht seit 2002, dass Prostituierte sich sozial versichern können. Und dann noch das Prostituiertenschutzgesetz, das 2017 eingeführt wurde und unter anderem von Prostituierten verlangt, sich bei den Kommunen anzumelden. Das Ziel ist da, Zwangsprostitution zu verhindern. Diese beiden Gesetze könnten aber weitgehend wirkungslos sein, kommt jetzt raus. Die FDP-Bundestagsfraktion hat bei der Regierung angefragt und die hat geantwortet, dass gerade mal 76 von geschätzt 200.000 Prostituierten im vergangenen Jahr sozialversichert waren und nur knapp 7.000 haben sich bei ihren Kommunen angemeldet. Darüber sprechen wir mit Simone Wiegratz. Sie ist die Leiterin der Beratungsstelle für Prostituierte Hydra in Berlin. Also nur 76 Prostituierte waren 2018 sozialversichert. Warum nur so wenige?
Also ich glaube, diese Zahl leitet sich daher, dass man prostituiert in Anstellung gezählt hat. Und in Anstellung, also als Mitarbeiterin in Bordellen, gibt es eben sehr, sehr wenige, fast gar keine. Und die werden dann im Grunde über die Sozialversicherung erfasst. Die meisten, bis zu 99,9% der Sexarbeiterinnen, sind selbstständig tätig und müssen daher sich ja freiwillig in der Sozialversicherung versichern. Und das wird wahrscheinlich auf diesem Wege eben nicht ausgewertet. Und daher sind diese Zahlen so gering.
Wie ist das denn mit den Selbstständigen, wenn die sich dann selber versichern? Da gibt es Zahlen? Liegen Ihnen da Zahlen vor, wie viele das sind?
Nö, also wenn das die Bundesregierung nicht sagen kann, ich kann das auch nicht. Ne? Also das ist schon ein schwieriges Thema. Da bräuchte man erstmal sozusagen Erfassungen und Statistiken, die so einfach natürlich nicht zu bringen sind. Weil die Frage, unter welcher Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnung die Menschen unterwegs sind, ist ja bisher sehr verschieden gewesen und wird eben so nicht einfach von den Versicherungen erfasst sein.
Dieses Gesetz von 2002, das sollte ja vor allem soziale Absicherung bieten. Wie geschützt ist Sexarbeit in Deutschland denn gerade nach der aktuellen Gesetzeslage?
Naja, das Gesetz heißt der Prostituiertenschutzgesetz und setzt damit also bei den Menschen dann, die in diesem Bereich arbeiten. Und hier will der Gesetzgeber sozusagen den Menschen einen Schutz zukommen lassen, indem er eben bestimmte Regelungen in diesem Gesetz getroffen hat, die vor allen Dingen in einer Anmeldungspflicht bestehen, sowohl für die Personen, die eben als Prostituierte oder Sexarbeitende unterwegs sind, und als zweites aber auch die Prostitutionsstätten, die eben jetzt sich auch gewerblich nochmal anmelden müssen.
Aber da sind die Zahlen ja auch sehr schlecht. Warum haben sich nur so wenige Prostituierte bei den Kommunen angemeldet?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Im Grunde war das aber von vornherein schon abzusehen, weil eben diese Anmeldepflicht dem Geschehen in dem Bereich von Prostitution entgegensteht. Die gesellschaftliche Sicht darauf ist ja zumindest sehr divers in der moralischen Sicht auf Prostitution und führt eben dazu, dass sehr viele Menschen, die dieser Tätigkeit nachgegangen sind oder nachgehen wollen, eigentlich nicht wollen, dass zu viele Menschen um sie rum von dieser Tätigkeit etwas wissen. Mhm. Und daher hat man also so wenig wie möglich reguliert. Und dieses Gesetz führt aber jetzt ja dazu, dass die Menschen sich anmelden müssen und auch einen Ausweis beantragen müssen, den sie dann bei sich führen müssen mit einem Bild und eben auch der Bezeichnung, dass sie in der Prostitution tätig sind. Und das hält die meisten auch davon ab, das zu machen, weil sie genau in dieser Ausweispflicht eine große Gefahr auch der Aufdeckung sehen, dass dann die Gefahr ist, dass der falschen Leuten in die Hände gerät. Und all das ist sozusagen immer schon ein Thema gewesen, dass Menschen in der Sexarbeit nicht so gern wollten, dass es zu viele Menschen wissen.
Das kann man ja gut nachvollziehen. Jetzt gibt es aber diese beiden Gesetze oder diese Regelungen für Prostituierte in Deutschland. Wenn die nicht ausreichen oder wenn die falsch abzielen, sage ich jetzt einfach mal, was würden Sie sich denn wünschen?
Ja, dass man hier nicht Sonderrechte einführen sollte, ne? Also ich sage immer, wenn die Gesellschaft es in einer gewissen Weise ja akzeptiert, und das hat ja diese Gesetzgebung auch gezeigt, dann aber die Menschen auch nicht sonderbehandeln. Und das sehen wir eben auch jetzt in den Maßnahmen, dass das im Grunde auch im Schutz dann kontraproduktiv wird. Also wenn man denkt, dass der Ausweis der Schutz wäre, weil man dann wüsste, wer die Menschen sind, die der Prostitution nachgehen und vielleicht auch, wo sie arbeiten, dann führt es aber eben jetzt mehr dazu, dass viele sich dieser Pflicht nicht unterziehen wollen, es aber weiter Prostitution gibt und wir eben in den Beratungsstellen leider erleben, dass wir zunehmend jetzt Anfragen haben oder Klientinnen, denen es dann allerdings nicht gut geht, weil sie in Graubereiche hineingehen, wo sie als Nicht-Angemeldete eben noch versuchen, dieser Tätigkeit nachzugehen und dann leider in prekäre Verhältnisse hineingehen, weil sie eben nicht mehr an den offiziellen Plätzen arbeiten können, dass sie sehr in die Vereinzelung gehen und dann im Grunde der Schutz überhaupt nicht mehr greift.
Simone Wiegratz, Leiterin der Beratungsstelle Hydra für Prostituierte in Berlin. Zwei Gesetze für die bessere Absicherung von Prostituierten scheinen nicht zu wirken hier bei uns in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ende Mai, also je nach Land, so vom 23. bis zum 26. Mai, bei uns am 26. ist die Europawahl. Und jetzt gibt es erste Umfragedaten aus allen Mitgliedsländern, die das Parlament zusammenrechnen hat lassen, um eine Voraussage zu bekommen, wie das neue Europaparlament nach der Wahl wohl aussehen wird. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, da sieht es derzeit so aus, dass die rechten, / europaskeptischen Parteien zulegen.
Ja, laut dem derzeitigen Umfragestand würde die ENF-Fraktion den größten Stimmenzuwachs bekommen. ENF steht für Europa der Nationen und der Freiheit. Und zu dieser Fraktion gehören zum Beispiel Parteien wie die Lega oder früher Lega Nord aus Italien oder auch der Rassemblement National, früher Front National aus Frankreich. Aus Deutschland ist in dieser Fraktion derzeit Markus Prezell für die Blaue Partei vertreten. Wir erinnern uns, das ist diese AfD-Ausgründung nach dem AfD-Austritt von Frauke Petry. Und nach der Umfrage würde sich eben diese ENF-Fraktion um mehr als die Hälfte vergrößern, hätte dann 59 Sitze und wäre damit dann die viertstärkste Kraft im neuen Europaparlament.
ENF, das ist jetzt aber nicht die einzige Fraktion im Europaparlament, die man als rechts- bis euroskeptisch einordnen würde, oder?
Nein, gerade dieser Bereich ist ziemlich zersplittert, auch wenn manche Beobachter glauben, dass sich vielleicht irgendwann mal die verschiedenen Gruppen durchaus zu einer gemeinsamen größeren Fraktion zusammenraufen könnten. Bisher sind es aber drei, die da wichtig sind. Da gibt es noch die rechtspopulistische EFDD-Fraktion, Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Die würde laut der Umfrage auch einen Stimmenzuwachs bekommen, unter anderem durch das Umfrageplus in Deutschland für die AfD, die in dieser Fraktion drin ist. Und außerdem gehört dazu auch noch die Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien und aus Großbritannien UKIP, diese großen Brexit-Befürworter. Und die derzeit größte Fraktion aus diesem Spektrum ist die EKR, das sind die europäischen Konservativen und Reformer. Dazu gehören zum Beispiel die Peace-Partei Partei aus Polen und noch, muss man ja sagen, die Tories aus Großbritannien. Diese Fraktion ist derzeit Nummer 3 im Parlament. Ihr wird aber durch die Umfrage Stimmverluste vorausgesagt, sodass sie wohl hinter die liberale Fraktion auf Platz 4 rutschen wird.
Wo du gerade den Brexit angesprochen hast, rechnen wir da jetzt eigentlich mit oder ohne die Briten bei der nächsten Wahl?
Ja, also die Europawahl fällt laut ihrem Datum nach dem wahrscheinlichen Brexit-Datum. Also rechnet man da ohne die britischen Abgeordneten. Das bedeutet auch, dass das neue EU-Parlament kleiner wird. Das hätte demnach dann 705 Abgeordnete statt bisher 751.
Jetzt hast du gesagt, die Europaskeptiker und die Rechten kommen so ab Platz 4. Wer ist der Nummer 1?
Also laut der Umfrage wäre da weiter vorn die EVP-Fraktion, die Europäische Volkspartei. Aus Deutschland sind da CDU und CSU drin. Diese Fraktion würde aber einige Sitze verlieren, auf dann 183 Sitze. Und ein noch deutlicher Sitzverlust droht laut der Umfrage der derzeit zweitstärksten Fraktion im Europaparlament. Das ist die Progressive Allianz der Sozialdemokraten. Wenn diese Umfrage so stimmt, wäre es dann so, dass sie dann am Ende noch 135 Sitze hätte. Und das wäre dann weniger als die Sitze der drei europaskeptischen bis rechten Fraktionen, wenn man die zusammenrechnet.
Wie verlässlich sind denn eigentlich die Ergebnisse dieser Umfrage?
Also die zuständige Abteilung im Europaparlament sagt selbst, das ist erstmal nur eine Momentaufnahme, liegt unter anderem daran, dass noch nicht alle neuen Parteien, die bei der Wahl antreten, schon klar gesagt haben, wir möchten gern zu dieser und dieser Fraktion im Europaparlament. Und dazu kommt dann auch, dass die Umfragen in den einzelnen EU-Mitgliedsländern im November gemacht wurden, ist also doch schon ein bisschen älter. Und bis zur Europawahl sind auch noch 3 Monate hin, in denen können sich die Umfrageergebnisse noch deutlich ändern. Und das Europaparlament will diese Umfrage zu den Wahlabsichten der Europäer deswegen auch weiter aktualisieren lassen. Alle 2 Wochen ist da vorgesehen, beziehungsweise im Wahlmonat Mai dann wöchentlich.
Dankeschön, Britta. Also 3 Monate vor der Europawahl gab es jetzt eine erste kombinierte Umfrage aus allen Mitgliedsländern. Und laut der Umfrage liegen europaskeptische und rechte Parteien gerade stimmenmäßig vorne. Oder zumindest haben sie zugelegt und sind relativ weit vorne mit dabei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.